Guten Morgen. Ja, eben mein Blick ist diese Woche sehr auf eine Frau gerichtet worden, die eben nicht die meine ist, sondern in der Bibel vorkommt. Eine Frau, die Probleme hat. Aber schauen wir einmal die Situation. Sie ist unterwegs. So auf dem Land. Sie hat Behältnisse bei sich. Und geht zu einem Brunnen. Dort gibt es eine Begegnung, die ist wunderbar, die viel aussagt, eine Begegnung mit Jesus. Und ich möchte gerne da ein bisschen näher hinschauen mit euch zusammen. Wir machen einen Zeitsprung. 700 Jahre zurück, vor Christus. Damals, also das ist eigentlich noch einmal 200 Jahre zurück, aber damals nach Salomo wurde das Reich von David zerteilt in zwei Teile. Die hatten Streit und kamen nicht mehr zurecht. Und einige Stämme waren dabei und die anderen hier. Im Norden Israel und im Süden Juda, so wurde es genannt. Als die 10 Stämme des Nordens dann sich abgespaltet hatten, dauerte es nicht lange, also nur 200 Jahre im Rahmen der Zeitgeschichte, oder? Bis dieser Teil des Volkes Israels überrollt wurde von Assyrien. Da bei Ninive, in diesem Zweistromland heute, Irak, Iran, ist eine Weltmacht groß geworden und die hatten Eroberungsgelüste und sie machten sich auf, um runter nach Ägypten zu gehen. Und der erste eigentliche Widerstand, dem sie begegneten, war eben dieser eine Teil des Volkes Israel. Also damals, das war heftig, das waren Eroberer. Die hatten zum Beispiel, also es war geläufig so, dass die ihre besiegten Soldaten einfach auf Pfähle aufspitzten. Oder um zu Hause dann zu zeigen, wie ihr Sieg ausgesehen hat, haben sie einfach die Hände abgehackt und karrenweise 1000 Meter wieder zurück in die Heimat gebracht. Das waren die Zustände. Es war heftig, was damals einfach auch geschehen ist. Vielleicht ein paar Bilder, zwei, drei, die zeigen, worum es geht. Das sind typische Assyrer, die angreifen. Die hatten auch so Katapulte und Karren, mit denen sie gegen die hohen Mauern fahren konnten. Und sie haben eigentlich alle Städte erobert, die sich da befestigt hatten. Also man wurde überrollt. Über den Süden dann, also kam die gleiche Katastrophe einfach 120 Jahre später. Und zwar durch die Babylonier. Das heißt, ganz Israel ist dem Boden gleich. Und auch hier, sowohl die Assyrer wie die Babylonier, die hatten ein spezielles Verfahren. Wenn sie ein Land erobert haben, haben sie etwa die Hälfte der Bevölkerung. Also hier kommen die Assyrer und Babylonier und sie haben etwa die Hälfte der Bevölkerung deportiert in ihr eigenes Land. Natürlich, wenn man Bauern und Leute aus Städten deportiert, dann haben sie zusammen nicht mehr die gleiche Macht. Das war die Grundidee, damit es dort nicht mehr Aufstände gibt. Und sie sind noch weitergegangen. Sie haben auch eigene Leute in das eroberte Land hineingebracht und Bauern angesiedelt. Derselbe Grund, damit das irgendwie eine Situation gibt, in der die Bevölkerung sich gar nicht mehr erheben kann. Also die Widerstandskraft war absorbiert, verschwand von der Bildfläche. Mit den Fremdvölkern hat sich natürlich auch, genau hier ist die Deportation, das ist dann von Jerusalem durch die Babylonier, aber durch die Fremdvölker hat sich dann in diese Gegend auch eine Art Mischbevölkerung aufgebaut, ist da entstanden, oder? Die haben sich vermischt untereinander. Und das war eben Absicht dieser Strategie. Es gab auch andere Kultstätten, weil ja diese Menschen, die ins Land kamen, andere Ideen und Religionen hatten. Außerdem war die eigene Kultstätte der Israeliten dem Boden gleich gemacht worden, der Tempel. So entstand daneben außerhalb von Jerusalem eine andere Stätte, wo auch geopfert wurde und nach Gott gefragt wurde, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist wichtig, dass wir das ein bisschen verstehen können, um eben auch die Geschichte irgendwie verstehen zu können. Machen wir einen Zeitsprung, wieder zurück in die Zeit von Jesus. Diese Frau wird im Bibeltext eine Samariterin von Samarien genannt. Und die Samariter, die Leute von Samarien, das war eben diese Mischbevölkerung, die damals entstand, also die über diese 600 Jahre entstanden ist, eine Mischbevölkerung. Und es war zur damaligen Zeit eine Art Schimpfwort, man muss sich vorstellen. Bei den Persern hat sich die Situation geändert und die Perser haben dafür gesorgt, dass die Gruppe der Israeliten, die deportiert gewesen war in Assyrien und Babylonien, wieder zurück in die Heimat konnte. Da gibt es ja einige Bücher in der Bibel, die davon erzählen, zum Beispiel Nehemia, Esther, ist genau diese Zeit. Und die konnten zurück, aber die hatten sich in der Fremde nicht vermischt und hatten, da gehört die Geschichte von Daniel zum Beispiel dazu, die hatten auch an Gott festgehalten, in ganz besonderer Weise. Die sind also zurückgekommen. Und dann gab es Probleme zwischen diesem Mischvolk, Samarien, und den anderen, die zurückgekommen sind, die in ihrer Art eben geblieben sind wie vorher. Jetzt kommt so eine Frau, ist unterwegs, kommt an einen Brunnen und Jesus ist dort. Eine eigentlich unmögliche Situation. Der Brunnen heißt Jakobsbrunnen, ist eine der wenigen Städte, von dem man heute noch genau weiß, wo er gewesen ist. Also, es ist heiß, Mittagszeit, müde von der Wanderung setzt sich Jesus an den Rand des Brunnens. Es kann auch ein Platz in der Nähe gewesen sein, vielleicht im Schatten eines Baumes, aber Jesus findet da keine Ruhe. Wir lesen in der Bibel, Vers 6, 7, 8 und 9. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin, eine Frau aus Samarien, aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen und einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Jetzt versteht ihr den Zusammenhang, was da abgegangen ist. Eigentlich hätte Jesus mit dieser Frau gar nicht reden dürfen. Das war eine unmögliche Situation. Allein schon dieses Gebiet zu durchwandern, war etwas Unmögliches und eigentlich eine Provokation für jeden glaubenden Menschen. Als eine waschechte Frau von Samarien, eine aus dem Mischvolk, und sie ist gekommen, um Wasser zu schöpfen, und dies um die Mittagszeit. Auch das redet, es wird so nebenbei ein bisschen erwähnt, aber dass der Berichterstatter Johannes gerade darauf hinweist, ist also wirklich auffällig. Um diese heißeste Zeit des Tages geht man nicht zum Wasser holen, schon gar nicht hinaus, zu einem weit entfernten Brunnen. Es gab ja auch andere Brunnen im Dorf. Und das redet, scheut sich etwa diese Frau? Hat sie Angst vor Begegnungen morgens und abends, eben wo alle anderen Wasser holten? Jesus jedenfalls sieht sofort die ganze Not und Zerrüttung des Frauenlebens. Ich empfehle euch, zu Hause am Nachmittag ist eine spannende Geschichte, einmal Johannes 4 zu lesen, einfach zu lesen. Jesus geht auf diese Frau ein. Wahrscheinlich geht er auch bewusst das Gespräch ein. Jedenfalls merken wir, dass die Frau tief getroffen ist. Also es geht nicht so einfach locker an ihr vorbei. Tatsächlich ist ein Jude, ein Frommer, ein Reiner, oder? Der redet mit dir, ist ja eigentlich unmöglich. Warum das? Ganz sicher, auch liest man dann, dass die Frau etwas durcheinander geraten ist. Denn dieser Mann, Jesus, hatte irgendwie einen Durchblick. Sie stammelt, was sie irgendwie weiß. So wie Jesus kann nur ein Mensch reden und die Wahrheit treffen, der irgendwie hinter die Kulissen eines Lebens sehen kann. Für die Frau ist es eine Art prophetische Gabe. Im Laufe des Gesprächs kommt man dann auf den wunden Punkt zu sprechen. Es ist auch spannend, wie das geschieht, aber es ist nicht ein so Smalltalk-Gespräch, sondern Jesus ist ein bisschen gemein. Er ist zwar sehr sorgfältig, aber er geht immer näher auf die Person, auf das Problem der Frau ein. Kein Wunder, dass die Frau sich diesem Griff dann in ihr persönliches Leben zunächst auch zu entziehen versucht. Sie versucht auszuweichen. Ein theoretisches Gespräch über den Glauben an Gott wäre ihr gerade richtig. Es war akzeptabel. Von Gott die Erfüllung des Lebens erhalten, das wollte sie irgendwie gerne. Das war keine Frage. Aber was geht diesen Jesus die Verworrenheit ihres Lebens an? Was soll das? Ihr konkretes Elend mit all den Problemen und dem Schmutz. Aber Jesus geht gerade da weiter. Er geht auf das wirkliche Leben ein. Jesus ist nicht einfach ein Religionsführer. Es geht ihm nicht um Religion als solcher, sondern es geht ihm um meine und deine Existenz. Nicht für die religiösen Menschen kam er, sondern für die Menschen mit ihrer jammervollen Wirklichkeit. Ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem auch sehr, sehr positiv, wenn Jesus so auf uns eingeht. Auf die Herausforderung von Jesus, dann doch ihren Mann zu holen, beginnt das Gespräch zu stocken. Die Frau antwortet mit Halbwahrheiten. Also sie hofft natürlich, dass damit irgendwie die Grauzone im Gespräch stehen bleibt. Und sie möchte sich ins Dunkel flüchten. Doch Jesus lässt das nicht zu. Er sagt der Frau auch nicht, du lügst oder irgend so etwas. Sondern er geht eben auf den Jammer hier im Leben ein. Eine Frau, haben wir vor uns, die immer irgendwie den Frieden durch einen Mann, den Inhalt des Lebens in einem Mann gesucht hat. Es wird gesagt, sie sei schon viermal verheiratet worden und lebe jetzt mit einem anderen noch zusammen. Also so wird es uns geschildert. Wir wissen nichts darüber. Es wird hier nicht da genau hineingeleuchtet und vielleicht unser Bedürfnis des Voyeurismus so ein bisschen befriedigt. Wir hören nur das, wir wissen nicht über die Not dieser Ehen. Sind sie vielleicht gestorben, diese Männer? Oder wurde sie als Frau verstoßen? Wie groß war ihre Mitschuld? Und so weiter. Wir wissen höchstens, wie leicht es damals war, für einen Mann seine Frau loszuwerden. Also in dieser Zeit war es ganz einfach. Wenn du als Frau einmal das Essen angebrannt hast, dann hat der Mann einen Brief schreiben können, man nannte es Scheidebrief, und dann musste sie weg. Also die Männer konnten leicht ihre Partner wechseln auf diese Art und Weise. Aber die Frauen, das war damals anders. Heute ist es wenigstens gleichberechtigt, oder? Aber damals mussten dann die Frauen meistens zu ihren Eltern zurück, hatten keine Rechte. Also es war eine ganz, ganz schwierige Situation, gesellschaftlich gesehen. Und man kann sich das ja auch vorstellen bei dieser Frau, wie geredet wurde, was da alles im Dorf ging. Und es bestand natürlich auch die Möglichkeit, dass eine Frau, also wenn ein Mann in Flagranti erwischt wurde, auch ein Mann, aber dann gesteinigt wurde, je nachdem, wie sich da die Situation aufgebaut hat. Also es ist eine traurige Wahrheit, die plötzlich offen vor uns liegt. Eben sicher war das damals anders als heute. Gesellschaftlich gesehen ist eine Frau damals völlig ausgestoßen worden. Das war sicher der Grund, weshalb die Frau, oder sagen wir wahrscheinlich der Grund, weshalb die Frau dann über die Mittagszeit Wasser holen gegangen ist. Und eben auch die Samariter standen, also die Leute aus Samaria standen unter den 5 Büchern Mose, wo für Ehebruch zum Beispiel 3. Mose 13 die Todesstrafe veranlagt war. Wenn wir heute eine andere Situation antreffen, so spricht das trotzdem Bände auch in unsere Zeit. Eine Frau oder ein Mann würde heute nicht mehr so ausgestoßen und ich finde es auch gut so. Heute ist ein großer Teil der Bevölkerung mehrfach verheiratet und mehrfach geschieden. Und auf dieses Thema möchte ich nicht eingehen. Was mich interessiert, ist das Scheitern. Was deutlich wird, diese Frau ist mit ihrem Leben gescheitert. Es steht fest, sie getraut sich nicht einmal mehr wirklich hinauszugehen. Und sie lebt mit, so wird es auch gesagt, sie lebt jetzt mit einem Mann zusammen, mit dem sie gar nicht verheiratet ist. Auch das ist heute gang und gäbe und das müssen wir eben jetzt nicht beurteilen. Man mag über diese Situation da denken, wie man will. Eines wird sehr, sehr deutlich, nämlich dass Jesus, das Gottessohn, sich insbesondere vor allem Menschen annimmt, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, dass er sich da Zeit nimmt. Also mit einer Frau, mit einer ausgestoßenen und mit einer gescheiterten Person, das ist jenseits von aller Realität. Aber Jesus macht es. Weiß nicht, was die Jünger gesagt hätten, wenn sie da gewesen wären. Menschen, welche von der Gesellschaft ausgestoßen worden sind, denen begegnet Jesus. Es klingen mir in diesem Zusammenhang immer wieder diese Worte von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium im Kopf. Das möchte ich vorlesen. Matthäus 9, 12 und 13. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wissen wir irgendwie, dass Gesunde keinen Arzt brauchen, sondern eben Kranke. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer und Gaben kommt es an. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Die anderen brauchen mich nicht. Muss einem zu denken geben, oder? Gott ist da für diejenigen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Mit Strandgut. Als ich klein war, ich bin am Rhein aufgewachsen und da hatte es ja mehrere Kraftwerke und bei den Kraftwerken hat es immer so Rechen, so ein Gitter, wo die Dinge hängen bleiben und was man da nicht alles herausholen konnte. Die Dinge waren alle nicht gebrauchbar. Heute habe ich aber jetzt im Internet jemanden gesehen, der daraus ein Geschäft macht. Er nimmt alles altes Holz, das so speziell bearbeitet ist vom Wasser, und das kannst du jetzt kaufen bei ihm. Ist Mode geworden, in manchen Geschäften sieht man sogar Möbel damit, oder? Ich habe gedacht, das ist wie Gott. Der kann auch aus Strandgut, aus irgendetwas Kaputtem, eigentlich völlig Wertlosem, kann der etwas Schönes machen. Verstehst du? Deshalb ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und es sind unmissverständliche Worte, warum Jesus gekommen ist und wie Gott denkt. Gott kümmert gerade diejenigen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen und diejenigen, die meinen, sie hätten alles im Griff. Was ist mit denen? Warum eigentlich sagt Jesus das? Weil gerade mit Menschen mit einem zerrütteten Leben, ein offenes Herz haben, offen sind für das Wirken Gottes. Menschen, die meinen, sie hätten alles im Griff, sind zufrieden mit sich selber und brauchen eigentlich nichts mehr, egal in welcher Situation sie sind. Sie haben diese Sehnsucht in ihrem Leben nicht. Also, wir sollten begreifen, dass die Geschichte zeigt, dass es nichts gibt, mit dem wir nicht zu Jesus kommen können. Er kennt alle Verhältnisse. Deine Verhältnisse. Ich schaue nicht da in die Leben hinein und kann es nicht sehen. Aber er sieht deine, er sieht meine Verhältnisse, er sieht die Verhältnisse unserer Nachbarn. Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles zugedeckt wird und alles so schön verkauft wird. Sogar, also das ist ja der neueste Gag, oder? Wenn man sich irgendwo bewirbt in einem Job, wenn du normal schreibst, was du kannst und wer du bist, kannst du deinen Job vergessen, den neuen. Das heißt, also ich bin selber Geschäftsführer, ich weiß das, oder? Denn ich muss ja diese Bewerbungen auch lesen. Das heißt also, du musst dich viel besser verkaufen, als du eigentlich bist. So ist unsere Gesellschaft. Wir verkaufen uns alle gut. Die Not hinter dran, das, was bei diesem alten Mann unterwegs, wo wir irgendwie alle wissen, was für eine Not in diesem Leben eigentlich ist. Wenn er nicht einmal mehr Beziehung zu seiner Tochter haben kann, nicht einmal mehr eine Karte schreiben kann zum Geburtstag, da kann man ein Buch darüber schreiben, was da für eine Not in einem Menschenleben ist. Das sieht Gott so oder so. Das versteht er. Also, die Frau aus Samarien, ich möchte es noch einmal nachdoppeln, sie war eine Frau. Das war damals schon unterste Stufe. Du hattest keine Rechte als Frau. Bei den Römern kommt ein bisschen darauf an, wo, aber zum Teil warst du leibeigen als Frau. Dann ist es eine verachtete Person in der Gesellschaft. Aus Samarien, also ein Mischvolk, jemand, den man sicher nicht in seiner Nähe haben wollte, war wahrscheinlich sogar schlimmer als ein Ausländer. Und dann ist eine Person, die gescheitert ist mit ihrem Leben. Und zwar in Bereichen, wo es in der Gesellschaft unmöglich war. Manchmal begegnen wir solchen Menschen. Und vielleicht wäre es gut, nicht mit dem Finger zu zeigen und über sie zu reden, denn wir sollten wissen, die hat Gott speziell lieb. Was ist dann mit dir und mit mir? Ich nehme mich einmal da hinein bei den Starken. Da habe ich eine Geschichte, die ich kurz lesen möchte. Die wurde 1995 veröffentlicht. Also, es ist wahr, was ich jetzt vorlese. Der Amerikaner. Bitte zur Vermeidung einer Kollision Kurs um 15 Grad nach Norden ändern. Der Kanadier. Empfehle Sie ändern Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zur Vermeidung einer Kollision. Der Amerikaner. Hier spricht der Captain eines US-Marineschiffes. Ich sage Ihnen nochmals, ändern Sie Ihren Kurs. Der Kanadier, nein, ich sage Ihnen nochmals, Sie ändern Ihren Kurs. Und der Amerikaner, hier spricht der Flugzeugträger US Lincoln, das weltgrößte Schiff der US-amerikanischen Atlantikflotte. Wir sind in Begleitung von 3 Zerstörern, 3 Kreuzern und zahlreichen Unterstützungsschiffen. Ich fordere Sie auf, ändern Sie Ihren Kurs 15 Grad Nord. Ich wiederhole, 1,5 Grad Nord. Oder wir werden Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Und dann der Kanadier. Hier spricht ein Leuchtturm. Ich höre. Habe mir einfach so gedacht, gell? Es gibt ja Situationen im Leben, da läuft alles rund und du hast den Eindruck, es passt alles und es ist gut. Und ich kenne Menschen, die sind gescheit, die sind begabt, die haben alles in ihrem Leben, was man sich überhaupt wünschen kann. Aber irgendwann begegnest du mit einem Flottenverband, einem Leuchtturm. Ein Mitarbeiter von mir, der ist ähnlich alt wie ich. Plötzlich kommt er mit den Stöcken, Bein gebrochen. Er muss jetzt zu Hause bleiben und ruhen. Und er hat gesagt, schau, ich habe eines gemerkt. Es braucht so wenig und du bist weg. Es braucht so wenig und dein Leben sieht völlig anders aus. Vielleicht kann man es umkehren, es braucht viel Gnade, damit wir unser Leben überhaupt einigermaßen gut gestalten können. Es ist viel Wirkung Gottes drin, wo Menschen, selbst Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, wo Menschen mit dem Leben zurechtkommen. Das ist krass, was es braucht. Es braucht so wenig und unser Leben sieht völlig, völlig anders aus. Also, Gott ist da, Jesus ist da für uns, für dich und für mich. Und wenn man näher hinschaut in diesem Text, kommt es zu einem interessanten Gespräch, nämlich komischerweise darüber, wer Jesus eigentlich ist. Und Jesus sagt da, ich bin der, mit dir redet. Kommt doch etwas in Sinn? Ich bin der, mit dir redet. Witz, oder? Sehe ich ja selber, wird diese Frau aus Samarien gedacht haben. Aber kommt euch etwas in den Sinn? Hat Gott schon gesagt, ich bin der, ich bin bei Mose, oder? Jesus spielt auf seine Größe und Herrlichkeit an. Er ist Herr. Die Frau erkennt nachher, dass Jesus der Messias ist, der Retter. Wir haben es in Jesus mit dem Schöpfer zu tun. Er ist das Wort, durch das alles gebaut, gemacht worden ist, kreiert worden ist. Und er ist auf dem Thron zu Rechten des Vaters. Und er wird Gericht halten. Alle Knie werden sich beugen vor ihm. Das ist Jesus, nicht irgendein kleiner Mann und so. Sonst bräuchte ich ihn auch nicht. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Es geht um Jesus. Also dieser Herr, dieser Christus vermag auch heute noch Menschenleben zu verändern. Er kann Sinn geben. Man sieht in der Geschichte anschließend auch das, ich empfehle euch fertig zu lesen, wie diese Frau plötzlich einen Auftrag bekommen hat. Sie hat erzählt, stellt euch vor, sie ist nachher zu den Leuten in der Stadt gegangen, wo sie vorher nicht einmal getraut hat, Wasser zu holen. Ist sie in die Stadt gegangen und hat den Leuten erzählt von Jesus. Sie hat den Messias gesehen. Versteht ihr, dort, wo Gottes Liebe ist, da muss die Angst irgendwie weichen. Sie ist wertgeachtet. Das verändert ein Leben, dass man plötzlich merkt, man ist wer. Vielleicht nicht vor der Gesellschaft, aber vor Gott. Wertgeachtet. Du bist etwas wert. Unwahrscheinlich. Und der Durst wird gelöscht in einem Leben. Die Sehnsucht, das Zerren nach mehr, nach Heil, nach Zufriedenheit, nach Sinn und Ruhe, dieses Reißen in den Menschen, das wird gestillt. Vielleicht nicht ganz, der Himmel kommt dann, oder? Aber zu einem großen Teil, wenn Jesus Raum findet, das ist etwas Großartiges. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dein Leben Jesus zu öffnen. Er ist da, er möchte mit dir reden, er möchte auf den wunden Punkt oder die wunden Punkte deines Lebens eingehen und schäme dich nicht. Erzähle es ihm. Du musst nicht dich entblößen vor uns. Das ist nicht die Idee. Aber im Gespräch mit Jesus kannst du loslassen. Wenn du Hilfe brauchst, frag jemanden, der Jesus gut kennt. Ja, Amen. Ich möchte beten, bleib noch sitzen. Danke vielmal, Jesus Christus, dass wir von dir hören dürfen. Und wir staunen immer wieder, wie großartig du funktionierst. Also wir Menschen können das gar nicht mal fassen. Aber du kümmerst dich um die Schwächsten der Schwachen, diejenigen, die durch die Sozialnetze fallen, diejenigen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Zu denen gehst du, für die hast du Zeit und in deren Leben tust du Wunder. Halleluja! Danke, dass wir alle das auch erleben dürfen. Du bist großartig. Amen. Gibt es noch 3 Folien und dazu möchte ich eigentlich gar nichts sagen. In diesem Gespräch, das ich geschildert habe, kam Jesus auf Wasser zu sprechen. Und ich bitte euch jetzt einfach, diesen Text zu lesen und ja, lasst es auf euch wirken.
Du bist mein Zuhause. immer mich Angst befällt, schaue ich auf dich. Ja, ich schaue auf dich. Und ich sage, ich bin stark.
Segnen im Namen des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Er sei mit euch und er möge eure wunden Punkte heilen. Er möge euch Sinn geben und euren Durst löschen und euch gebrauchen als Licht in dieser Welt. Halleluja. Amen.
Lust, um ein Lied zu singen. Die, die nicht wollen, dürfen ruhig Kaffee trinken und schwätzen, ist voll okay.